Guten Morgen zusammen. Frau Regitz, ich danke Ihnen nochmal für Ihre Einladung. Und heute ist ein besonderer Tag für mich, weil es ist euer 30. Frühstück-Jubiläum. Hier darf ich heute sprechen. Das ist eine besondere Gelegenheit für mich. Da fühle ich mich sehr gut und wohl und geehrt. Unter Vorstellung werde ich meinen Mann bitten, ob er ganz schnell etwas sagen kann.
Guten Morgen zusammen. Es ist ein ganz großes Vorrecht, bei euch zu sein. Ich sage auch du, ist es okay? Wenn jemand widerspricht, sage ich gerne auch sie. Nein, ist sehr schön, bei euch zu sein. Wir freuen uns, dass wir dieses Fest mit euch feiern dürfen. Das ist eine große Sache. Ich mache das kurz, weil eigentlich ist das ja meine Frau ihre Stunde hier. Ne?
Amen.
Wir sind seit 25 Jahren Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission, vollzeitliche Mitarbeiter. Wir haben in Hurlach in Bayern angefangen und sind dann für 17,5 Jahre nach Herrnhut gezogen. Das ist in Ostsachsen. Viele von euch kennen die Sterne, die überall hängen, meistens um die Weihnachtszeit herum. Und dort haben wir zusammen mit ein paar anderen ein Zentrum von Jugend mit einer Mission gegründet und dann für 17,5 Jahre betreut und weiter aufgebaut. Vor 2 Jahren sind wir nach Breisach gezogen, in meine schöne südbadische Heimat zurück.
Halleluja!
Meine Frau ist auch begeistert, weil hier ist es deutlich wärmer wie in Herrnhut. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude, viel Spaß, viel Inspiration durch all das, was meine Frau zu sagen hat aus ihrem Leben.
Ihr seid hier, meine Geschichte zu hören. Bevor ich anfange, werde ich sagen, wie ist diese Geschichte entstanden. 2021 bekomme ich eine unerwartete E-Mail von SM Verlag. Und die fragen mich, ob ich eine Biografie mit ihnen schreiben würde. Ach, ich war überrascht. Ich habe gedacht, oh, warum nicht? Ja, das ist die Geschichte mit Gott. Das ist nicht meine Geschichte, aber seine Geschichte. Ich komme aus buddhistischen, hinduistischen Hintergrund. Jetzt fangen wir zum Lesen, wie meine Kindheit war, von meinem hinduistischen, buddhistischen Hintergrund. Wir haben einen Trailer, eineinhalb minütige Trailer, der unser Sohn Johnny gemacht hat. Und das sehen wir erst und danach lesen wir gleich.
Du Vaterfresserin, spring in den Fluss und stirb. So verfluchte mich meine Mutter, wenn sie wütend und betrunken war. Ich bin die jüngste von 8 Kindern. Kurz nach meiner Geburt ist mein Vater verstorben. Aus der traditionellen Sicht meines Volkes war ich schuld am Tod meines Vaters. All die Anschuldigungen haben mich tief in meiner jungen Seele getroffen und ich wollte mir das Leben nehmen. Doch dann kam meine Schwester auf mich zu und erzählte mir, dass Jesus Christus mich liebt und mich von all dem Schmerz und Flüchen befreien will. An diesem Tag veränderte sich alles. Einige Zeit später hat auch meine Mutter ihr Leben Jesus anvertraut. Seitdem hat sie nie wieder Alkohol angerührt und ist wie ein neuer Mensch.
Mein Name ist Elisabeth Tamanglamahut. Ich hoffe und bete, dass meine Geschichte eine Inspiration für viele ist und eine Ermutigung, dass Gott selbst in schwierigen Zeiten einen guten Plan für jeden Menschen hat. Gott segne euch. Joy Masi.
Der schlimmste Albtraum einer Ehefrau in Nepal war für meine Mutter wahr geworden. Sie war eine Witwe, allein mit kleinen Kindern. Der Fluch hatte sich erfüllt. Mit dem Tod ihres Mannes verlor sie als Frau jeden Status, jedes Recht und jedes Ansehen, da dies in Nepal an den Mann geknüpft ist. In der Vergangenheit haben sich Witwen sogar mit dem Leichnam des Mannes auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen, nur um damit ihre Treue und Hingabe zu beweisen. Vor 100 Jahren wurde dieser hinduistische Ritus der Witwenverbrennung genannt Sati, in Nepal jedoch verboten. Für meine Mutter war das ein großer Schicksalsschlag und sie trauerte sehr über den Verlust ihres geliebten Mannes. In durchweinten Nächten grübelte sie zerknirscht darüber nach, wie dieser Schrecken auf sie gekommen war und vor allem durch wen? Wer war schuld? Der oder die Schuldige ist nach traditionellem Volksglauben schnell gefunden. Das zuletzt hinzugekommene Familienmitglied, sei es Schwiegertochter oder Baby, ist verantwortlich für Glück oder Unglück in einer Familie. In diesem Fall war es sonnenklar. Ich war der Unglücksbringer. Darum galt es, bei dem Neuankömmling auf der Hut zu sein. Kaum ein paar Monate alt wurde ich also für den Tod meines Vaters verantwortlich gemacht. Fortan ließ man mich zu Hause, wenn die Familie zu fröhlichen Festen oder Geburtszeremonien aufbrach. Ein Kind, das Unglück bringt, will schließlich keiner als Gast haben. Doch das Schlimmste für mich war, ich wuchs ohne Liebe meiner Mutter auf. Nach dem Tod meines Vaters zeigte sie mir täglich ihre Ablehnung. Auf vielfältige Weise gab mir die Schuld an all ihrem Elend. Nie hatte sie ein gutes Wort für mich. Nie nahm sie mich in den Arm oder kuschelte mich. Ich war ein kleiner Papagei, dessen Flügel gebrochen wurden, noch bevor er fliegen konnte. Bhutan 1975. Na warte, wenn ich dich kriege! Hinter mir keucht der Atem meiner Mutter, rasselt ihr Schnaufen wie immer, wenn sie der Alkohol rasend macht. Die 9 Goldkugeln an ihren Schmuckketten klirren. Mein Herz galoppiert. Wieder einmal renne ich, flüchte vor dem Stock in ihrer Hand. Wie ein weiß gefleckter Axis-Hirsch flüchte ich von Angst getrieben vor der drohenden Gefahr. Meine nackten Füße spüren nichts von den scharfen Steinbrocken am Boden, bemerken nicht das Drahtgeflecht, über das ich stolpere. Nur aufstehen und weiter. Besser diesen Schmerz ertragen als den harten Aufprall von Mutters Holzprügel, den ich Tage danach noch spüre. Auf Kopf, Rücken, Arme, Beine, wenn sie mich erwischt, drischt sie in blinder Wut auf mich ein. So schnell mich meine kleinen Füße tragen, renne ich weiter und flüchte in Richtung des Hauses meiner Schwester. Komm her, du Miststück! Die wütenden Worte meiner Mutter sind schon zu hören, bevor sie selbst schwankend um die Ecke geeilt kommt. Völlig außer Atem hält sie sich am Brunnenrand fest und lässt den Prügel in der Hand sinken. Sei verflucht, Maina, hörst du? Wo immer du steckst, Unglücksbringerin, du Vaterlose, du Baukane. Vaterfresserin. Das Schlimmste aller nepalesischen Schimpfwörter bohrt sich in meine Kinderseele wie die Spitze eines Kukri-Messers, während meine Mutter sich davontrollt. Vaterfresserin, so etwas sagt sie zu mir? Lautlos wische ich mir die Tränen von der Wange. Der salzig-staubige Geschmack legt sich mir auf die Zunge. Warum bin ich ein Fluch? Warum soll gerade ich Unglück bringen? Verzweiflung macht sich in mir breit. Es dämmert schon über unserer ärmlichen Siedlung in Bhutan. Das ist mein Karma. Ich muss in diesem Leben leiden, weil ich in meinem früheren Leben schlimme Dinge getan haben muss. Ich muss sehr böse gewesen sein, bei all dem Leid, das ich jetzt erlebe.
In dieser Zeit, es passierte etwas zu meiner Schwester, zweite älteste Schwester. Sie wurde sehr krank, sie lag im Sterben. Irgendwann zwei Brüder, die gläubige Brüder kamen und sagte sie von Jesus, dass Jesus kann dich heilen. Also war sie geheilt und wurde sie sehr leidenschaftliche Christ. Bei mir ging solche mit Mutter, ja, was ihr jetzt gehört habe. Und ich wollte tatsächlich eines Tages mich umbringen. Es war einfach zu viel. Als je älter ich geworden war, desto schlimmer war für mich. Und der Fluss lag auf dem Weg zu meiner Schwesters Haus. Und ich ging zu meiner Schwester jeden Tag, manchmal nicht, aber fast jeden Tag, zum Essen, weil im Haus bekommt kein Essen. Und unterwegs lag dieser Fluss. Und oft bin ich dort gegangen, auf der Brücke gestanden und so runtergeguckt auf dieses tosende Wasser. Ne? Und dann stellte mir vor, dass ich springe. Und dann in einige Sekunden bin ich mitgerissen, na, fertig. So habe ich oft mal und habe gedacht, eines Tages werde ich wirklich machen. Das ist eines Tages. Das habe ich oft an meine Schwester auch gesagt, diese Schwester, die bekehrt war, habe ich das gesagt, ich werde eines Tages tun, dann wird meine Mutter dann Frieden haben. Dann, eines Tages, ich war 11 Jahre alt, dann hat sie mir etwas gesagt, das mein Leben veränderte. Danach war es anders. Jetzt lesen wir, wie habe ich von Jesus gehört durch meine Schwester.
Eines Tages, ich war 11 Jahre alt, nahm ich meine Schwester Moti beiseite und sah mir in die Augen. Maina, ich weiß, du bist durch viel seelischen Schmerz gegangen. Dir wurde von Mutter viel angetan, weil sie glaubt, du seist verflucht. Und auch du denkst das. Stimmt's? Fassungslos starrte ich meine Schwester an, weil sie es wagte, so etwas auszusprechen. Doch heute sage ich dir die Wahrheit. Wir sind alle gefallene Menschen wegen unseres Ungehorsams Gott gegenüber. Das habe ich in der Hauskirche gelernt. Erinnerst du dich an die Geschichte am Anfang der Bibel über den Garten Eden? Dort traf uns die Folge unseres Fehlverhaltens, unserer Sünde. Aber Gott in seiner Liebe und Geduld hat uns nicht aufgegeben. Er hat einen Weg gefunden, um uns vom Fluch zu befreien. Sie zitierte den Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16, den wir auswendig gelernt hatten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich nickte, weil ich den Vers gut kannte. Bitte glaub nicht länger, dass du ein Fluch bist. Jesus hat die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen, indem er für uns am Kreuz starb. Moti umfasste meine beiden Schultern und sah mich eindringlich an. Es war in mir, als ob ein Lichtstrahl in meine Dunkelheit hineinstrahlte. Wo vorher Kälte und Benommenheit waren, breitete sich jetzt Wärme und ein wohliges Gefühl in mir aus. Du bist kein Fluch. Bitte glaub mir. Meine Schwester schüttelte mich sanft. Im 3. Kapitel des Galaterbriefes steht, dass Christus uns vom Fluch des Gesetzes gerettet hat. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich und wurde sogar selbst zum Fluch für uns. Er nahm auch deinen Fluch auf sich, verstehst du? Sie lächelte mich an. Plötzlich sickerte diese Wahrheit in mein zerbrochenes Herz und ich begann zu weinen. Die Erkenntnis überwältigte mich, dass es da einen Gott gibt, der mich ganz persönlich sah und liebte. Und der um ein kaputtes, ausgemergeltes Herz warb. Es war unfassbar. Mein ganzes Leben hatte ich niemals Liebe und elterliche Zuwendung erlebt. Mein Vater war so früh gestorben und meine Mutter, es war nicht in Worte zu fassen, welches Trümmerfeld all die Ablehnung in meiner Kinderseele hinterlassen hatte. Ich schluchzte mir den Schmerz aus der Seele, plötzlich in der Gewissheit, dass einer mich hörte, der mich liebte. Niemals war mir im Buddhismus solch ein Gott begegnet. Sie erschienen mir fern, unberechenbar und keinesfalls interessiert an mir. Und nun begegnete ich einem Gott, dem ich mein Herz ausschütten konnte, weil er für mich da war, für mich, Maina, ganz persönlich. Diese Begegnung veränderte alles. All der Schmerz darüber, dass niemand wirklich an mir interessiert gewesen war, mich gesehen oder geliebt hatte, all dieser Schmerz kam hoch und mein Herz fand zum ersten Mal wirklich Trost. Trost, Annahme und Liebe, die ich auf dieser Welt noch nie erlebt hatte. Und jetzt schien mein kleines Herz schier zu explodieren vor Überwältigung und dem, was gerade passierte. Ich fand endlich, was meine Seele gesucht und nie gefunden hatte: Freiheit und Frieden mit Gott. Und ich wusste, dass mein Herz jetzt sicher war bei dem, der mich schon immer geliebt hatte: Jesus. All die Jahre der Dunkelheit, in denen ich Mantras sprach, Gebetsmühlen drehte, Opfergaben in den Tempel brachte, meditierte und versucht habe, Buddha durch meine guten Taten und Vermeiden von irdischen Leidenschaften zu gefallen, waren ab jetzt Vergangenheit. Die Zeit der Dunkelheit war vorbei und das Leben im Licht begann. Jesus war so anders als irgendein anderer Götze. Er wollte Beziehung, nicht Religion. Er wollte mein Herz, nicht Rituale. Er wollte meine Liebe, nicht mein Dienst. Er selbst ist die Wahrheit und das Leben und hat die Macht, Sünde zu vergeben und mich zu befreien. Oh, welch Jubel war da in meinen Herzen und welche Dankbarkeit über diese Erlösung. Ich war mit meinen Tränen in der Gemeinde nicht allein. Viele weinten in dieser Zeit in unseren Gottesdiensten, wenn der Geist Gottes ihre Herzen anrührte und tiefe innere Verletzungen heilte. Auch in mir geschah die Heilung meiner seelischen Wunden in einem Prozess. Oftmals weinte und schrie ich meinen Schmerz während der Lobpreis- und Gebetszeiten hinaus, bis ich zur Ruhe fand. Ich hatte vieles noch nicht verstanden und schien äußerlich in vielen Dingen weiterhin ein ungestümer Teenager zu sein. Doch ich wusste, ich bin geliebt. Das war etwas ganz Neues für mich und veränderte alles. Plötzlich betrachtete ich mein Leben aus einer neuen Perspektive. Zuvor hatte ich den Lehren Buddhas geglaubt, der meinte, das Leben besteht aus Leiden. Nichts anderes als Schmerz hatte ich darum erwartet. Aber als mir klar wurde, dass Jesus sich mein Leid aufgeladen hatte, war ich voller Liebe für ihn und Dankbarkeit ihm gegenüber. Ab jetzt war ich nicht mehr allein. Ich folgte dem Gott, der von sich selbst sagt, dass er die Liebe ist. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das die Welt mit neuen Augen sehen lernte. Jesus hatte mir vergeben. Welch eine Freude das war! Doch wusste ich auch, dass ich diese Erfahrung nicht für mich behalten sollte. Ich hatte Vergebung empfangen und durfte sie auch weitergeben, auch wenn mich das etwas kostete. So machte ich mich auf den Weg und nach lernte ich auch der Person zu vergeben, die mich am meisten verletzt hatte, meiner Mutter. Wir sprachen zunächst kein Wort darüber. Intime persönliche Dinge wurden in unserer Schamkultur, in der wir als Nepalesen in Bhutan lebten, nicht besprochen. Die Ehre der Familie war unser höchstes Gut und musste beschützt werden. Doch meine Schwestern hatten dieses Prinzip mit ihrem neuen Glauben bereits kräftig ins Wanken gebracht.
Jetzt bin ich in neuer Identität. Gott hat mich gerettet. Nicht nur mich gerettet, aber auch meine ganze Familie. Ich springe ein bisschen vorwärts. Ich war Mitte 20, glücklich, verheiratet, hatte einen Jungen und träumte groß mit meinem Mann. und es war schön. Endlich habe ich jemanden, der mich liebte. Aber eines Tages, auch nach der Bekehrung, auch als Christ, auch als Kind Gottes, kam diese Stürme in meinem Leben. Überwältigende Stürme. Sehr harte Stürme. Mein Mann, erster Mann, war diagnostiziert als hatte Gehirntumor. Ja, plötzlich haben wir das entdeckt und innerhalb einem Monat stirbt er. Und meine Welt brach zusammen. Was ist jetzt? Ich bin alleine. Was mache ich? Ja. Jetzt möchte ich die Teil meiner Trauerzeit lesen.
Kalimpong, Indien, 1995. Die Nacht senkte sich über die grünen Hügel von Kalimpong. Im Gästehaus regte sich nichts mehr. Nur ein paar Zikaden im Garten zirpten in der Stille noch ein letztes Abendlied. Die neuen Gäste hatten offensichtlich ihr Bett gefunden. Die entfernten Gespräche in den Stockwerken über mir waren verstummt. Müde sank ich auf mein Bett. Jeder Muskel sehnte sich am Ende dieses arbeitsreichen Tages nach Schlaf. Dennoch nestelte ich unschlüssig an meiner Decke herum. Ich fürchtete mich, das Licht auszuschalten, wie immer, seit Pratap nicht mehr an meiner Seite war. Jeden Abend kamen nach einem Tag voll Betriebsamkeit und Ablenkungen Einsamkeit und Furcht zurück. Mein Blick fiel auf das friedliche Gesicht meines Kindes neben mir. Der Zweijährige atmete tief und fest und ahnte nichts von den Kämpfen, die ich auszufechten hatte. Ohne Johnny hätte mir nach Pratabs Tod die Kraft gefehlt, weiterzugehen. In dieser dunklen Zeit war mein Sohn der helle Lichtstrahl und das größte Geschenk, das mir geblieben war. Sein Lachen, seine unbeschwerte und offene Art gaben mir Lebensmut. Immer wieder kamen Erinnerungen hoch, Erinnerungen an Pratap, wie er mich anschaute, wie er lachte, an gemeinsame Momente oder Dialoge. Er sprach oft Wertschätzung dafür aus, wie ich Johnny erzog und vertraute mir voll und ganz. Jetzt war ich allein für Johnny verantwortlich und in mir war Angst. Was, wenn mir etwas zustoßen würde? Was wäre dann mit Johnny? Mit einem Seufzer versuchte ich, die bedrückenden Gedanken zu verscheuchen und schwang die Beine ins Bett. Ich starrte in den matten Schein der Glühbirne über mir. Vielleicht, wenn ich versuchen würde, sie brennen zu lassen? Ich wusste, dass ich nicht einschlafen könnte. Entschieden drückte ich den Schalter. Finsternis umhüllte mich. Kaum lag ich im Kissen, begannen die Ängste wieder aus den Ritzen meiner trauernden Seele hervorzukriechen. Was, wenn es brennen würde? Es brannte oft in Kalimpong. Die offenen Herdfeuer setzten ganze Stadtviertel in Brand. Doch hier auf dem Gelände war noch nie Feuer ausgebrochen. Was aber, wenn? Ich tastete unter mein Bett. Der Koffer zur Flucht war gepackt. Im Fall des Falles würde ich ihn und mein Kind schnappen und losrennen. Ruckartig setzte ich mich auf. Wo war nur der Schalter, mit dem ich die Ängste ausknipsen konnte? Ich legte mich wieder hin. Was, wenn mir keine Zeit zur Flucht bliebe? Wenn es wieder ein Erdbeben gäbe, wie damals in Bhutan, als die Wände unseres kleinen Hauses gewackelt hatten und wir Kinder schreiend hinausgerannt waren? Unzählige Häuser waren eingestürzt. Die Kleider liegen bereit, versuchte ich mich zu beruhigen. Doch das Karussell meiner Ängste drehte und drehte sich unerbittlich weiter, bis mir irgendwann die Augen zufielen. Die Monate nach Pratabs Tod waren unendlich hart für mich. 2 Monate blieben meine Schwestern an meiner Seite, halfen, trösteten und beteten für mich. Doch als sie abreisten, blieb mir kaum jemand, vor dem ich den Schmerz meiner Seele ausdrücken konnte. Nicht, dass ich an Gottes Existenz gezweifelt hätte. Er erschien mir groß, aber mein Glaube war in der Glut der Trauer zu einem Häufchen Asche zusammengeschmolzen. Es wollte mir nicht in den Kopf, warum Gott diesen gläubigen, gutherzigen, fürsorglichen und hochintelligenten Mann aus dem Leben gerissen hatte und mich mit einem kleinen Kind einsam und unversorgt zurückgelassen hatte. Voller Anklagen und Bitterkeit irrte ich durch Angstzustände und Depressionen. Mein Magen rebellierte und Gallensteine plagten mich, bis sie entdeckt und herausoperiert wurden. Es ging mir unsagbar schlecht und es war keine Besserung in Sicht.
Zu dieser Zeit waren alle meine Geschwister und meine Mutter gläubig. Wir haben alle viel für mich gebetet und das tut stand zu mir. Aber für lange Zeit passierte nichts. Und eines Tages aber passierte etwas. Ich habe einen Mission-Einsatzteam getroffen. Da war ein Leiter, der hat ein Team geleitet dort für die Gemeindegründung in Nepal. Dann hat er ein zweites Team mitgebracht. Das zweite Team war aus Deutschland auch ein Team aus Jugend mit einer Mission. Da sollte ich sechs bis acht Wochen helfen bei der Einsatz, ne, in Nepal. Und als ich dieses Team über mich erfuhr, die haben mich begleitet im Gebet und mit so Lehre und so gesagt. Sie haben mich gesagt, dass ich sollte Gott enger suchen. Ich sollte Gott suchen, weil ich habe meine Interesse verloren gehabt. Obwohl ich betete, aber nicht von Herzen, nicht so wie leidenschaftlich oder mit Glauben. Und die haben gesagt, wenn du Gott suchst, auch wenn wir Gläubige, ja, gerettete Person, Kind Gottes, durch solche Stürme gehen müssen, wenn du Gott suchst, er wird Schritt für Schritt seine Pläne für dich zeigen. Und das hat mich wirklich berührt, das hat mich wirklich angesprochen. In dieser Zeit, der sechs Wochen, habe ich gesagt, am Anfang, ich weiß viel über Gott. In den letzten zwei Jahren habe ich so viele Leute mich über Gott erzählt. Die haben gesagt, über Gott zu wissen, ist eine Sache. Gott kennenzulernen, ist andere Sache. Du musst Gott kennenlernen. Du weißt schon dann viel über Gott, aber du, jetzt fang mal an. Versteht ihr, was ich meine? Beziehung mit Gott zu anfangen, erneut. Okay, so. Dann kam dieser Mann, der in Einsatz war, der hat diesen Einsatz gebracht, ne? Zweites. Er war drittes Mal da. Erstes Mal war in 1991. Die DTS Outreach nach acht Wochen Einsatz zurückgegangen nach Deutschland. Und der Mann ist geblieben und er hat gesagt, du solltest weiter Einsätze machen. Ich war nicht im Zustand, diesen Einsatz zu machen, aber ich habe trotzdem gemacht. Nach diesem Gespräch, nach dieser Lehre von DTS, habe ich gedacht, okay, trotzdem suche ich Gott. Ich bin gegangen und dann in dieser Zeit, also der Einsatz war sehr, sehr hart, ganz oben in pakistanischer Grenze, wo der Krieg gibt und alles, ne? Bombe explodieren, wir sind unterwegs, anyway. Und danach zurückkam zur Auswertung, nach drei Wochen Einsätze, lud der Thomas mich ein, nach Deutschland als Missionarin zu kommen. Er hat gesagt, du sollst nach Deutschland als Missionarin kommen. Ich habe das nicht geglaubt. Was? Das war Überraschung. Dann habe ich gesagt, ey, wie kann ich das? Ich bin nicht in dem Zustand, ja? Emotional. Ich brauche Heilung und alles. Und dann habe ich das aber mit meiner Familie erzählt. Die haben auch ausgelacht. Die haben gesagt, du nach Deutschland, Missionarin, vergiss das. Guck mal deinen Zustand. Ja? Die kommen, die Deutschen, die Ausländer, die kommen hier zu missionieren. Wir brauchen Missionare, aber du gehst da, was machst du da? Hast du? Nein, 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 du wirst da nicht überleben in diesem Zustand mit deinem Sohn. Anyway, ich habe gehört, was die Jugend mit meiner Mission mir gesagt hat. Du solltest Herrn suchen. Und der Thomas hat auch eins gesagt, du solltest nach Deutschland als Missionarin kommen, aber nach du Deutschland ankommst, werdest du erst Jüngerschaftsschule machen für 6 Monate. Und das hat mich geklickt hier, ne, getriggert. Da hat er gesagt, habe ich gedacht, oh, Jüngerschaftsschule wäre gut. Das habe ich schon nach diesem Einsatz so gedacht, oh, vielleicht muss ich wirklich Gott suchen. Und vielleicht eine Schule, Jüngerschaftsschule wäre gut, aber wo und was, habe ich nicht richtig da. Ne? Aber jetzt, wenn ich das Einladung bekommen habe, ich gehe für 6 Monate und wenn es das mir nicht gefällt, komme ich zurück. So habe ich entschieden, gekommen. Es war am Anfang 6 Monate, es war super, super, weil Jugend mit einer Mission, Jugendlichen und die waren so, die sind nette Leute, ja? International, ich passe sehr gut. Aber ich musste durch Heilung gehen. In der Dieter-Schule waren verschiedene Themen jede Woche, also innere Heilung, Evangelium, Relationship, Beziehung mit Gott, Gottes Stimme hören, ja, und neue Identität in Gott, das. Und da habe ich dann diese neue Identität nochmal erneut hören können. Was heißt das, in eine neue Identität, in Christus, als Kind Gottes zu leben? Eins nach dem anderen. Ja. Es war 6 Monate Schule, aber das war nur Anfang meiner Reise, erneut Reise in Christus in Deutschland. Jetzt bin ich 25 Jahre noch hier. Ich gehe jedes Jahr nach Nepal, manchmal zweimal, nach unser Sohn aus dem Haus war, zweimal, weil wir haben Mission dort. Kinderhilfsprojekt, das hatte ich schon mal gestartet gehabt, bevor ich hier kam. So, in dieser 25 Jahren, dieses Jahr ist 25 Jahre, es ist kein Zufall, das ist auch Jubiläum feiern könnte, ja, es sind 25 Jahre. Viele, viele Missionare haben wir nach viele Länder geschickt. Kurze Einsätze Team, lange Einsätze Team. Ich komme fast zum Ende. Eines Tages hat mir die Religion, unsere Religion, eine Identität gegeben, dass ich eine Unglücksbringerin bin. Heute habe ich eine Identität mit Gott. Ich bringe nicht Unglück. Ich bringe Botschaft, gute Botschaft. Das Leben gibt. Selbst meine Familie und ich selbst habe ich nicht geglaubt, dass ich eine gebrochene Person, kaputte Person, wie kann ich eine Missionarin werden? Meine Familie hat meine Stärke gesehen, meine Fähigkeit gesehen. Aber Gott sieht seine Fähigkeit, seine Stärke. Deswegen bin ich eine Missionarin für 25 Jahre. Wir als Kind Gottes kann viel bewirken, wenn wir mit ihm zusammenbleiben. Gott segne euch. Jai Masih. Jai Masih heißt Praise the Lord. Wir enden mit Praise the Lord. Halleluja.
Ihr habt ein bisschen Auszug aus dem Leben meiner Frau bekommen. Ich sage jetzt nicht, wie alt sie ist, aber das war nur ein kurzer Ausschnitt. Viel, viel mehr ist hier drin. Wir haben das Buch mitgebracht. Wir würden uns freuen, wenn ihr es reichlich kaufen würdet. Es ist, ihr habt es, glaube ich, gemerkt, ganz interessant geschrieben. Es eignet sich gut auch zum Verschenken an Menschen, die Gott nicht so kennen oder gar nicht kennen. Auch an Menschen, die Gott kennen. Könnt es als Geschenk auch weitergeben. Wir haben hier einen Flyer hinten auch, das ist auch ein großer Teil von der Arbeit von meiner Frau. Das ist ein Kinderpatenschaftsprogramm, wo wir Paten suchen für bedürftige Kinder in Nepal. da ist auch hier das Banner da, könnt ihr auch gerne hinten mitnehmen. Jetzt sage ich herzlichen Dank, super bei euch zu sein, genießt das Wochenende, auch wenn das Wetter nicht so toll ist, aber genießt es trotzdem. Tschüss.
Danke. Ja, lieber Thomas, liebe Elisabeth, schön, dass ihr bei uns heute zu Gast wart. Elisabeth, danke für deinen beeindruckenden Lebensbericht, den wir heute zuhören durften von dir und auch Lesung aus dem Buch. Und auch, es ist unheimlich stark, was Gott in deinem Leben, auch in dem Leben deiner Familie getan hat. Also es lohnt sich auf jeden Fall sicherlich, das Buch da zu kaufen. Genau, du hast neben deinem Buch auch noch weitere Handarbeiten, wenn ich das so richtig gesehen habe, mitgebracht. Die sind auch käuflich zu erwerben. Da könnt ihr nach dem Frühstück auch nochmal an die Tische gehen, euch umschauen und Dinge kaufen. Dann möchte ich noch...